Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Lotte Eisner war die große deutsch-französische Filmkritikerin und Filmhistorikerin. 1896 wurde sie in Berlin geboren. Heute Abend läuft eine Dokumentation auf Arte über sie und in der erzählt der Regisseur Werner Herzog, warum diese Frau so wichtig für ihn war.
Wenn sie getroffen haben, da wussten sie sofort, das ist jemand von so außerordentlichem Kaliber und von so außerordentlichen Einsichten. Mit dem Menschen möchte ich irgendwie in meinem Leben zu tun haben. Das haben auch andere erkannt. Und das waren ja nicht nur die Deutschen. Es war immer, wenn ich bei Lotte Eisner war, war gerade, ich weiß nicht, Kurosawa aus der Tür gekommen. Und der war bei ihr. Und Buñuel und alle, die in der Filmgeschichte Wichtigkeit hatten, kannten sie ja und schätzten sie und liebten sie.
Kurz gesagt, sie war eine riesige Kino- und Filmanhängerin und überzeugt davon, dass das Kino wie keine andere Kunstform gezeigt habe, was mit den Menschen im 20. Jahrhundert geschehen ist. Bis 1933 hat sie in Berlin gelebt. Sie ist dann als Jüdin nach Paris ins Exil geflohen und dort hat sie dann die Cinématique Française ganz maßgeblich mit aufgebaut. Und dort hat sie auch ihr erstes Buch veröffentlicht, Die dämonische Leinwand, über den deutschen Spielfilm. Timon Koulmassis hat für Arte einen Film über sie gedreht. Wir haben vor der Sendung gesprochen. Herr Koulmassis, was fasziniert Sie so an dieser Frau, dass Sie jetzt diesen Film über sie gedreht haben?
Naja, das war so eine Art Jahrhundertgestalt für mich. Als mir der Film vorgeschlagen wurde von einem befreundeten Produzenten, habe ich gar nicht nachgedacht, ob ich das machen will oder nicht. Das war für mich quasi klar. Denn in ihr lässt sich die Filmgeschichte und gleichzeitig die Geschichte des 20. Jahrhunderts parallel erzählen. Die überschneiden sich in ihrem Leben und das fand ich faszinierend. Abgesehen davon hatte sie viele Facetten. Also sie hatte eben die Facette der Kritikerin, die junge Filmkunst entdeckte und Freundin mit den ganzen Intellektuellen damals, Filmkünstlern, Theaterkünstlern, Brecht und so weiter, Fritz Lang, Papst in der Weimarer Republik war. Gleichzeitig hat sie ein Werk geschrieben über den deutschen Stummfilm, Die dämonische Leinwand. Das ist, glaube ich, in den 50er Jahren erschienen, also noch heute, 70 Jahre später, lesen alle Filmstudenten dieses Standardwerk. Und es ist ein Buch, das einen zum Träumen bringt, wenn man es liest. Gleichzeitig hat sie dieses ungeheure Werk als Sammlerin vollbracht, denn drei Viertel des Filmmuseums, also der Sammlung des Filmmuseums in der Cinémathèque Française in Paris, was ja das Vorbild und der Maßstab aller anderen Cinémathèques auf der Welt geworden ist, hat sie als Exilantin nach dem Kriege dann zusammengetragen, indem sie alle anderen bedeutenden Menschen im Film, nicht nur die Regisseure, sondern auch also die Ausstatter und die Kostümbildner, wieder gefunden hatte, die viele im Exil gewesen waren und hat sie dann gebeten, also ihre Stücke und ihre Erinnerungsstücke der Cinémathèque zu vermachen. Und all das gibt eine ungeheure Gestalt. Und schließlich ist sie ja auch noch quasi zur Schutzheiligen des neuen deutschen Films geworden, für Herzog vor allen Dingen, aber auch für Wenders und Schlöndorff und andere junge Regisseure damals.
Ja, das ist ja, finde ich, auch wirklich faszinierend, weil wenn wir jetzt so sagen, okay, sie war Filmkritikerin, sie war Filmhistorikerin, dann wird daraus ja gar nicht so wirklich deutlich, wie groß ihr Einfluss war, weil sie ja nicht nur diese Beobachterin von außen war, sondern das war ja so eine Wechselwirkung, weil sie eben ganz früh schon dieses Potenzial so in den Filmen von Werner Herzog und Volker Schlöndorff erkannt hat. Wären die ohne sie eigentlich überhaupt so bekannt geworden?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Sie hat sicher viel dazu getan, dass diese jungen Regisseure und vor allen Dingen Herzog international bekannt wurden, weil sie hat ja immer weitergeschrieben. Sie hat sich ja dann nicht sozusagen zur Ruhe gesetzt, als sie in der Cinémathèque ihren Posten hatte, sondern sie hat immer weiter veröffentlicht. Aber ich glaube schon, die Filme waren stark genug, als dass sie auch so bekannt geworden wäre. Was das Wichtige, glaube ich, war für die Mitglieder oder also des neuen deutschen Films, wie man heute sagt, war, dass die...
Volker Schlöndorff, Werner Herzog und so weiter.
Genau, war, dass sie ihnen eine Brücke schlug. Das war ja eine Generation, die vaterlos geblieben war, also eine Waisengeneration, sagt, glaube ich, Herzog. Da, wo normalerweise es einen Kontext gegeben hätte in der Vatergeneration, war das große schwarze Loch der Nazizeit. Es gab keine vernünftigen Filme. Danach waren die 50 Jahre mit den Heimatfilmen
und Blut und auch nicht, ne, als Vorbild.
Genau, und die eben nichts, die nichts taugten, man, die konnten dann nichts anknüpfen. Also was blieb ihnen übrig? Das Einzige, was vorher war als ehrenhaftes Kino, war eben das Stummfilmkino und das Kino der Weimarer Zeit.
Und darauf hat Lotte Eisner sie dann gebracht.
Und die Filme diese machen. Brücke zu diesen Großvätern hat dann Lotte Eisner geschlagen und hat ihnen das vermitteln können, und hat ihnen vermitteln können, eben wie man Geschichten mit Bildern erzählt. Und das ist ja die große Leistung des Stummfilms gewesen. Und darüber hinaus, glaube ich, hat sie ihnen die Legitimität zugesprochen. Denn ich meine, es waren keine Parias, aber der deutsche Film war nicht legitim oder war nicht mehr legitim nach dem Krieg. Und da kam eine neue deutsche Generation und dann hat jemand vom Format von Lotte Eisner sozusagen als Gewissen sagen können, ja, jetzt hier ist wieder ein neuer legitimer Film, der entsteht und guckt euch das an.
Das zeigt auch, welche Deutungshoheit und welche fast schon Macht KritikerInnen zu der Zeit noch hatten, oder? Wir sprechen in dieser Woche hier bei Corso die ganze Zeit in einer Reihe über Jenseits des Feuilletons, wie sich Feuilletonkritik oder überhaupt Kritik so verändert hat. Das war schon noch eine andere Zeit, oder?
Sicher. Ich weiß nicht, ob man über Macht reden sollte, jedenfalls über Einfluss verfügten sie ganz bestimmt. Nun war sie ja auch nicht nur eine einfache Kritikerin, das war ja dann auch richtige Filmanalyse. Ja. Das war ja nicht einfach, als wie man das manchmal heute liest, einfach nur die Inhaltsangabe mit einigen Sachen drumherum, sondern da wurde wirklich noch also Filmtheorie und Filmpraxis in eins gebracht.
Ja. Sind Sie von ihr beeinflusst, wenn Sie jetzt so einen Dokumentarfilm über sie drehen?
Nein. Natürlich ist dann, wenn man so ein Dokumentarfilm dreht und sich überlegt, was man macht, wie man so ein Leben umsetzt filmisch, dann kommt man natürlich, fragt man sich, gut, das war der Expressionismus damals, was machen wir jetzt? Und wir haben versucht, im Schnitt vor allen Dingen, einen Hintergrund herzustellen durch Archivbilder und Filmausschnitte, der irgendwie das gelebte Leben dieser Frau, also fühlbar und spürbar machte, diese Begeisterung und auch dieses ungeheure Leben in Berlin damals, dieses leidenschaftliche Leben nachempfindbar zu machen.
Ja. Ein Leben für den Film, Lotte Eisner, der Dokumentarfilm von Timon Koulmassis, den können Sie jetzt schon schauen in der Arte Mediathek oder heute Abend ab 21.50 Uhr auf Arte. Danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.